Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist soweit. Play-in ist durch. Wir haben nicht den ganz großen Knall gehabt. Zwar direkt im ersten Spiel Blazers gewonnen, auch wenn das Spiel natürlich relativ ansehnlich und intensiv war. Aber damit geht's heute los mit den Playoffs und deshalb hören wir uns auch heute schon, weil eine Playoff-Preview, nachdem die ersten Spiele gespielt sind, ist auch nur halb so geil. Und deshalb sitzt er mir jetzt gerade noch so in Hamburg gegenüber, der mit mir unzertrennliche
Arturas Kani, sowas von richtiger Entscheidung, Jim Boylan endlich rauszuwerfen.
Unfassbar, auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marweiter und ich bin seit dem Wochenende ein etwas glücklicherer Mensch, wie der Ole gerade schon leicht hat anklingen lassen. Man hatte ein bisschen Angst, wir haben ja schon drüber gesprochen, auch Bus Twitter ging leicht die Düse, aber es ist krass, wie man sich freut, wenn jemand einen Job verloren hat irgendwie, ne? Das ist eigentlich auch nicht so nett.
gut.
Ja, okay, die Bulls, ich sag mal so, ich freue mich unglaublich, dass die Bulls einen neuen Coach bekommen. Vielleicht kann man es so formulieren.
Das ist doch nett. Und ich meine, immer dran denken, Jimbo verdient ja trotzdem immer noch Geld daran. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie auf der Straße sitzt. Dann ist es ein bisschen was anderes. Aber in dem Fall, er hatte seine Chance. Er hat es offensichtlich nicht hinbekommen, sich vor allem mit dem Team zu verständigen. Also ich meine, das liest man ja doch auch nicht mal zwischen den Zeilen, sondern in den Zeilen heraus bei allem, was die Bullspieler jetzt so von sich geben. Von daher.
Auch vorher schon, als er noch da war.
Ja, genau, auch vorher also schon. Und dann ist es halt irgendwann auch einfach lächerlich. Also das Einzige, was an der Geschichte überraschend war, war ja, dass es so lange gedauert hat und sonst nichts.
Ja, im Endeffekt war es unvermeidlich am Ende. Also das heißt am Ende, es war eigentlich schon während der Saison, was irgendwie, ich meine, wir haben ja auch immer wieder geredet, dass es dann auch einfach spielerisch die ein oder anderen Defizite gab. Dann gab es halt diese Timeout-Geschichten. Also es war halt einfach irgendwie unfassbar holprig und dazu halt noch dieser auf die Spitze getriebene Oldschool-Ansatz. Also es war einfach, es hat einfach nicht gepasst und es ist, glaube ich, auch einfach schwer, ich weiß, vielleicht ist er einfach kein guter Coach oder auch kein, also es ist irgendwo, ich glaube, er hat sich echt Mühe gegeben, was man so gehört hat. Ich glaube, er hat echt viel getan, versucht auch mit den, er hat ja auch die Spieler mal wieder besucht und ich glaube, irgendwo, weiß nicht, aber sein Ansatz ist vielleicht einfach so ein bisschen aus der Zeit gefallen und jetzt hat Arturas tatsächlich freie Hand bekommen, dann irgendwie am Ende doch. Es war ja dann war da auch noch die Implikation, was bedeutet das jetzt eigentlich? Also er wird quasi verpflichtet mit dem Versprechen, er kann tun und lassen, was er will. Und dann kommt es zur ersten ganz großen Entscheidung und dann muss er doch den Coach behalten, obwohl irgendwie jeder sagt, inklusive der Spieler, dass es keine so geile Idee ist, oder inklusive einiger Spieler. Und jetzt hat er dann irgendwie doch die freie Hand bekommen, die man ihm versprochen hat. Und ich bin jetzt sehr, ich meine, keine Ahnung, jetzt ist, okay, Boylan weg. Jetzt kommt natürlich die Frage, wer kommt? Und da muss ich gestehen, habe ich keinerlei Ahnung, weil ich Assistant Coaches nicht wirklich einschätzen kann. Also es sind viele Assistant Coaches im Gespräch, also zum Beispiel Wes Unseld Jr., der momentan bei den Nuggets ist. Da wiederum, na, man kennt natürlich Arturas aus seiner Zeit in Denver. Ja. Dann Ime Udoka natürlich immer noch von den Sixers ist im Gespräch. Ich glaube, Darvin Ham noch von den Bucks. Auch keine schlechte Idee, jemanden von den Bucks zu holen. Adrian Griffin von den Raptors bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, wie es ist. Und Kenny Atkins natürlich wollen sie auch interviewen. Also da sage ich mal grundsätzlich keine blöde Idee.
Ja, würde ich auch denken. Und also Fleming vielleicht zumindest eine Chance geben, in einem Interview seine Vision zu darzulegen, fände ich auch nicht so schlecht. Also
der Flick-Effekt vielleicht.
Ja, genau. Grundsätzlich ist aber so der Ansatz vielleicht jemanden, der diese Chance quasi noch nicht hatte, in die Richtung zu posieren, ist das vielleicht ein bisschen interessanter als jemanden, wo man halt genau weiß, was man bekommt. Also ich meine, im Moment öffnen sich ja einige Trainerposten und irgendwie hört man dann immer wieder Jason Kidd. Warum steht für mich so ein bisschen in den Sternen, weil sein letzter Head-Coaching-Job war jetzt nicht gut, wenn man ehrlich ist. Ja. Tyronn Lue, okay, ist Meistercoach, deswegen ist das sehr logisch, aber auch also Mark Jackson und Van Gundy, also gerade Van Gundy sagt ja eigentlich oder strahlt seit Jahren ja eigentlich nicht aus, dass er Bock hat, wieder zu coachen. Mhm. Gleichzeitig wird er immer genannt bei jedem Posten, der irgendwie offen wird. Und also grundsätzlich finde ich die Idee, jemanden Neues reinzuholen, ein bisschen interessanter, aber ist natürlich dann auch die Frage, wie gut das funktioniert, ob die Leute überzeugen können und ob man vor allem dann auch Ownership davon überzeugen kann, das ist jetzt wirklich eine gute Idee.
Ja, grundsätzlich, ich meine, der Nick Nurse-Weg, der ist ja schon gar nicht, halt, zumindest in Toronto hat er gar nicht so schlecht funktioniert. Also ich finde es auch ganz interessant, also gerade in so einer Zeit, in der sich halt das Spiel auch irgendwie wandelt, beziehungsweise in der man halt gerne einen modernen Ansatz sehen will, finde ich es auch nicht schlecht, dann wirklich jemand, wie du sagst, halt jemand neu eine Chance zu geben, der dann vielleicht auch mal nochmal eine eigene Idee hat. keine Ahnung, also wie gesagt, ich kann es halt immer schwer einschätzen. Also was, wie viel Einfluss hat der Assistant Coach auf die Art und Weise des Spiels, was würde er vielleicht anders machen? Also keine Ahnung, da weiß ich ja, das finde ich jetzt für mich schwer zu beurteilen, zumindest, was jetzt die einzelnen Namen dann bedeuten.
Ja.
Keine Ahnung.
Das geht ja jedem so. Also genau. Von außen kannst du das ja gar nicht auseinanderhalten.
Genau, von daher finde ich die Atkinson-Idee finde ich auf jeden Fall gut, weil ich meine, in Brooklyn hat er was geschafft, was im Endeffekt ja jetzt auch bei den Bulls irgendwo wichtig wäre oder an der Reihe wäre. Jetzt aus einem jungen Team, das schon Talent mitbringt, aber jetzt auch nicht dieses Spitzentalent hat vielleicht, was jetzt zum Beispiel die Pelicans hätten.
Ja.
Aber da halt dem irgendwie eine Philosophie zu verpassen, dem auch irgendwie das auch irgendwie so spielen zu lassen, dass es den Fans wieder Spaß macht, dass es ein schöner Basketball ist und halt einfach ein Fundament zu legen. Und irgendwo, klar hat sich es ein bisschen verändert, aber irgendwie sieht man es ja jetzt auch bei den Nets jetzt so ein bisschen, nachdem so alles, also wenn sie sich wieder auf diesen Kern besinnen von vor einem Jahr ungefähr, wo wir halt alle, ja, zumindest ich, mich sehr verliebt habe in die Brooklyn Nets und die Art und Weise, wie sie Basketball spielen. Und jetzt kommt es halt wieder und das würde vielleicht den Bulls auch gerade so mit Blick auf die Fanbase, die die letzten Jahre, ja, sagen wir mal so, wahrscheinlich sich leicht entfernt hat von der Franchise, sie wieder irgendwie ranzuholen. Aber heißt natürlich nicht, dass das jetzt nicht zum Beispiel ein Darvin Ham oder ein Wes Unseld Jr. oder wer auch immer das nicht könnte. Da weiß ich es noch nicht.
Ja. Was meinst du denn, ergeht's der Uhr so wie den Buddha-Statuen, die Cleansy damals installiert hat, oder bleibt die so als Andenken an eine glorreiche Zeit, in der Auszeiten noch Auszeiten waren?
Ich fände es ja schon ganz geil, wenn sie bliebe, einfach und man halt so zum Spaß jeden Morgen, wenn sie reinkämen und dann, weiß ich nicht, so eine Insta-Story jeden Morgen, weißt du, wenn Zach LaVine grinsend einstempelt oder so. Könnte mir allerdings vorstellen, dass sie dann auch den Weg der Buddha-Statuen geht.
Na gut, schade. Hast du noch was zu den Buletten oder?
Nee, wie gesagt, also wir haben ja geil geschrieben am Wochenende, ich war ja ein bisschen internetlos
unterwegs. Du hast einfach nicht gecheckt, was ich dir sagen wollte.
Genau. Ole schreibt mir irgendwas von ganz frohen Nachrichten und wir hatten vorher noch ein paar Infos bekommen wegen des neuen Logos, das wir haben, wie ihr seht. Und ich dachte, Ole meint halt die Infos zum neuen Logo, über die ich mich natürlich auch brutal gefreut habe, und ich bin dann erst ein paar Stunden später ins Internet und habe dann gesehen, ach, guck mal an, es ist passiert.
Ja.
Und damit war das natürlich das Wochenende noch ein bisschen schöner. Und genau, nee, aber sonst, wie gesagt, würde ich mal abwarten, was, ich meine, jetzt heißt es halt Interviews und ich finde es ganz gut, dass sie sich jetzt irgendwie Zeit nehmen, jetzt mal gucken, ist ja auch, dass da jetzt nicht wie halt damals, als Tom Thibodeau gegangen ist, dass da eigentlich schon klar war, ohne dass man irgendwie große Interviews geführt hat, dass der Mayor kommt, krass, mir fällt der Name gerade nicht ein.
Ja, habe ich gemerkt. Ja. Überrascht. Fred Hoiberg.
Fred Hoiberg, genau. Alter, mein Gott. Wird auch nicht jünger, ne? Ja, dass Fred Hoiberg Coach wird, und auch nachdem Hoiberg dann gegangen ist, hat man sich ja auch keine Zeit gelassen. Es war dann eigentlich relativ schnell klar, dass Boylan übernimmt und Boylan auch erstmal bleibt. Und deswegen ist das jetzt schon mal ein guter Weg, dass man einfach verschiedene Kandidaten sich anschaut. Wie du sagst, guckt, was haben die Kandidaten für Ideen, und dann halt weitermacht. Und ich freue mich halt, wie gesagt, ich freue mich wirklich, Lauri nochmal unter einem anderen Coach zu sehen. Bei allen Schwächen, die er halt auch hat, vor allem defensiv, aber was da halt irgendwie, weil, wie gesagt, wir waren die ganze Saison, haben wir uns ja gefragt, was ist da los, und vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass man da nächstes Jahr ein bisschen mehr Klarheit bekommt. Aber da, ja, werden wir dann sehen, wenn der Coach schon da ist.
Ja, und also jetzt, es gibt ja ein bisschen Konkurrenz quasi.
Das stimmt.
Also Pelicans haben Elvin Gentry entlassen, das heißt, also ich weiß gar nicht, wie jetzt ein Power-Ranking aussehen würde, der attraktivsten Trainerjobs. Ich glaube, das ist schon relativ weit oben. Die Nets sind ja offiziell auch noch offen, obwohl Jacque Vaughn gerade gute Argumente sammelt. Also, wie du schon erwähnt hast, die Nets überraschen ja gerade absolut positiv in der Bubble. Aber ist halt trotzdem das Interimslogo drauf, und letztendlich müssen ja vor allem KD und Irving ihren Daumen nach oben heben für ihn. Das ist ja wichtiger als alles andere.
Und das ist, glaube ich, aber auch der Punkt bei den Nets, weshalb da die Konkurrenzsituation gar nicht so hoch ist, weil ich glaube, die Anforderungen der Nets einfach andere sind. Also das heißt, ich glaube, da ist halt das Jobprofil dann einfach, unterscheidet sich von dem, was jetzt zum Beispiel die Bulls haben und vielleicht auch die Pelicans haben, oder?
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also letztendlich ist es da wahrscheinlich einfach am wichtigsten, dass man, ja, sagen wir mal, menschlich gut klarkommt mit den beiden und irgendwie weiß, was, also wie man mit denen umgeht, ihnen ihre Freiräume gibt und gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen Accountability einfordert. Deswegen gilt da ja so Tyronn Lue so ein bisschen als Favorit, was ich verstehen könnte. Auch wenn man sagen muss, da war es ja am Ende zwischen ihm und Kyrie in Cleveland überhaupt nicht mehr gut. Also
stimmt,
aber die Kommunikation teilweise anscheinend auch extrem schwierig. Andererseits, wenn Kyrie jetzt sein Okay gibt, ist es natürlich auch wieder ein Zeichen, okay, vielleicht haben sie sich seitdem vertragen oder ausgesprochen oder ja, was weiß ich, oder Fehler anerkannt. Also, dass da so ein Name eher gehandelt wird. Aber ich glaube, gerade für so einen, also beispielsweise auch für jemanden wie Atkinson, wären vielleicht die Pelicans schon interessant. Aber
ja,
mal gucken, in welchen Weg, also welchen Weg die überhaupt einschlagen wollen. Wenn die jetzt halt Kit holen und dann Zion quasi das Giannis-Treatment der drei Wachsjahre, bevor Budenholzer übernommen hat, geben, dann verstehe ich es halt überhaupt nicht, aber gut.
Nee, dann glaube ich auch, hättest du Gentry behalten können. Also ja, ich glaube auch, also Atkinson wäre jetzt, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass er da, weil er, das wäre so ein Zwischending zwischen den Nets damals und den Nets jetzt. Also einfach, du hast schon halt, du hast viel mehr Talent, aber es ist trotzdem alles noch sehr, sehr roh und es ist alles noch, es darf und kann alles noch sehr, sehr geformt werden, inklusive der Spieler ja auch selber und deren Rollen. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen interessanter ist für jemanden wie Atkinson als Chicago, wo du ja nicht mal weißt, also wo du halt diesen Cornerstone, wie es immer so schön heißt, ja im Endeffekt noch gar nicht hast. Andererseits natürlich, wenn derjenige, der diese Bulls wieder zum Leben erweckt und auch dauerhaft zum Leben erweckt und halt eben damit diese unglaublich traditionsreiche Franchise wieder nach oben führt, der hat natürlich, es ist natürlich nicht ganz so wie jetzt bei den Knicks zum Beispiel. Aber fast, eben. Und ich meine diese, und Basketball, also was halt Chicago als Basketballstadt angeht, also gerade auch in der Halle und halt diese Begeisterung und Sing, ist natürlich auch ein Faktor. Aber ja, mit Zion und Kollegen zusammenzuarbeiten, ist sicherlich auch nicht ganz so schlecht.
Ja, also ich glaube, sportlich ist halt New Orleans reizvoller als Basketballstadt sicherlich nicht. Und auch was Prestige angeht, sicherlich nicht. Ja. Das ist halt dann irgendwie so ein bisschen eine Abwägungsgeschichte. Also ich meine, in New Orleans, sie haben jetzt vor dieser Saison, als es noch Zuschauer gab, haben sie ja Tickets verkauft bekommen zum Glück, aber davor war das ja, ist ihnen das ja nie so wirklich gelungen. Das heißt, das hat da schon echt einen krass anderen Stellenwert.
Ja, und Sport, ich meine, klar, sportlich mit Zion, also mit so einem besonderen Talent zusammenzuarbeiten, ist natürlich das eine, aber sportlich natürlich zu sagen, okay, wir haben da jetzt irgendwie, es ist noch ein bisschen hackelig und wir haben da so ein bisschen was und jetzt mal gucken und wir machen da jetzt, wir entwerfen eine Strategie von nicht ganz null, aber von relativ weit unten und gucken, dann ist natürlich auch eine, also hat sportlich auch einen gewissen Reiz natürlich. Ja. Du bist halt noch ein bisschen hinten an jetzt im Vergleich zu den Pelicans.
Ja, aber man fängt halt trotzdem nicht mit einem Team an, wo kein Talent drin ist,
nee, sondern eben, genau.
Es gibt ja schon einige Spieler, mit denen man irgendwas anfangen kann.
Absolut, absolut. Warst du überrascht, dass Gentry gehen musste?
Das eigentlich nicht. Also, ich meine, er war jetzt 5 Jahre da, hat einmal die Playoffs erreicht und also in dieser Saison kamen schon auch einige, also ziemlich viele erschwerende Umstände hinzu. Ja. Aber grundsätzlich, dass du 4 Jahre einen Top-5-Spieler hast in Anthony Davis plus einen Drew Holiday, ja auch ein sehr guter Spieler, also damit einmal die Playoffs erreicht, das ist halt auch in einer sehr harten Western Conference, glaube ich, ein bisschen schwer zu rechtfertigen. Deswegen hätte ich es schon letzten Sommer jetzt nicht schockierend gefunden, wenn er hätte gehen müssen, auch wenn ich. Also ich glaube, Gentry ist halt auch einer, der sehr gut mit Leuten umgeht, ist auch, glaube ich, ein Players-Coach, aber also in dem Team jetzt, das ist halt, also ist dann vielleicht auch ein bisschen Recency-Bias, aber man hatte ja sehr hohe Erwartungen eigentlich für diese Bubble an die Pelicans und sie waren überwiegend halt einfach wirklich schlecht und also es sah halt, finde ich, auch nicht so aus, Zion hin und her. Also natürlich ist das Thema schwierig, wenn du immer nicht genau weißt, was bekommst du jetzt von ihm, darf er spielen, darf er nicht spielen, wie viele Minuten, wie muss sich das Team irgendwie darauf einstellen? Wie muss man dieses Thema einstellen? Wie kann man ihn defensiv verstecken? Weil es war jetzt in der Bubble wahrscheinlich der schlechteste Defensivspieler, der überhaupt da rumgelaufen ist. Das ist natürlich, das macht alles nicht einfacher, aber trotzdem kommt dann am Ende halt eine Bilanz hinzu, die einfach total enttäuschend ist. Mhm. Und dann muss man halt sagen, dann ist es jetzt nicht schockierend, auch wenn, wie gesagt, einige erschwerende Umstände hinzukamen. Deswegen, überrascht war ich nicht.
Ja, ich tue mich echt so ein bisschen schwer. Also, wenn alles, du sagst ja auch, also es gab auf jeden Fall erschwerende Umstände. Aber gerade so diese Zion-Geschichte, ich meine, wir sprechen ja auch immer wieder drüber. Also, er hat ihn halt nicht bekommen. Und du musst halt, im Endeffekt brauchst du ja zwei Herangehensweisen. Oder halt irgendwie so, weil dadurch, dass Zion irgendwie so speziell ist, was sein Spiel angeht. Und dann eben, wie du auch sagst, defensiv halt noch so schwer zu spielen ist. Und es ist halt da so in dieser Grauzone, in der sie sich eigentlich jetzt so die letzten, also während der Bubble sowieso bewegt haben, aber halt Anfang der Saison bewegt haben und dann sind sie da wieder rausgekommen und auf einmal lief es richtig gut und dann kam Zion wieder, lief es noch besser quasi. Aber ja, ist schwierig da jetzt einem Coach also da einzuschätzen, wie oder wie man da jetzt als Coach perfekt damit umgeht. Aber ich muss natürlich sagen, ich war jetzt persönlich auch enttäuscht von den Pelicans in der Bubble und habe mir auch irgendwie gedacht, dass eigentlich grundsätzlich mehr Talent vorhanden sein muss, aber diese Tatsache, dass Zion dann gehen musste, wieder kam und so, einfach schwierig, aber natürlich der Punkt, ja, dass die letzten Jahre halt auch mit Davis und geil, übrigens, dass Davis einen Top-5-Spieler gemacht hat, das fällt mir gerade erst auf.
Ich habe an die Anführungszeichen gedacht, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, das gehört schon dazu, weil er war, glaube ich, innerhalb dieser Jahre hat er vielleicht einmal an diesem Top-5-Status gekratzt, aber egal, bester Spieler aller Zeiten.
Nee, aber das ist ja Paul George. Ja, dass sie das nicht geschafft haben, ja, andererseits natürlich war das Team auch nie so richtig geil zusammengestellt um die beiden. Ne? Also ja. Dann, klar, Coach, weiß ich aber, wie viel Mitspracherecht hatte der Coach dann bei den einzelnen Trades und Signings und so. Und ja, keine Ahnung, es überrascht mich jetzt auch nicht. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt damit anfangen soll.
Ich meine, letztendlich auf den fiktionalen Power Rankings steht es relativ weit oben. Ich bin jetzt mal gespannt, ob in den nächsten 2-3 Wochen dann auch die Posten in Houston und Philly frei werden. Mhm. Mike D'Antoni ist ja quasi lame duck, ist auf seinem letzten Vertragsjahr. Ja. Wobei ich nicht weiß, wie attraktiv der Job ist. Ich glaube, das ist einerseits, hast du halt ein geiles Team, aber andererseits auch ein echt kompliziertes Team. Und
du kriegst die Vorgabe, so ein bisschen von oben
zu verbessern. Ne? Ja, absolut. Und oben kriegt halt, also im Sinne von Daryl Morey kriegt ja auch nochmal von weiter oben seine Ansagen, so, hier hast du Geld zu sparen. So, deswegen, das Team nochmal zu verbessern, wird halt nicht einfach, aber egal, ist trotzdem, übernimmst du da halt eine Mannschaft, die halt um den Titel mitspielen kann. Das ist natürlich nicht unattraktiv. Aber potenziell natürlich die Sixers fast das interessanteste Team. Also auch eins der kompliziertesten und eins der interessantesten gleichzeitig. Also ich meine, da nehmen wir jetzt auch ein bisschen was voraus. Wir schauen ja dann gleich auf die Playoff-Serien. Aber wollte nur sagen, es gab ja vor nicht allzu langer Zeit mal eine komplette Saison, in der es irgendwie keinen Trainerwechsel gab oder ich glaube, ein ganzes Kalenderjahr. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber also irgendwie so eine absurd lange Zeit. Und jetzt gerade ist halt wirklich einiges vakant, was ziemlich attraktiv ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also allen voran natürlich Chicago, aber ja, Philly ist auch nicht schlecht.
Und General Manager bei den Kings, darf man auch nicht vergessen. Vlade ist ja auch raus.
Vlade ist auch raus.
General Manager bei den Kings ist auch noch offen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wäre vielleicht auch was für Jim Boylan. Aber ein bisschen Disziplin reinbringen in den Laden.
Das wäre nicht schlecht,
oder? Ja. Ist ein bisschen weiter oben. Ja, aber damit könnten wir jetzt eigentlich mal Richtung Playoffs gehen, oder?
Ich glaube
so
auch,
langsam.
Es ist Zeit.
Es ist Zeit und apropos Zeit, wir lehnen uns bei der ganzen Geschichte ein bisschen an Zach Lowe an, weil wie ihr jetzt gerade auch festgestellt habt, finden wir teilweise bei unseren Unterhaltungen zig Abbiegungen und brauchen dann doch etwas länger als gedacht. Und deshalb werden wir uns jetzt pro Serie 5 Minuten Zeit geben, um sie zu besprechen. Natürlich trotzdem brutal in die Tiefe gehen, aber 5 Minuten und dann klingelt der Wecker, beziehungsweise der Timer, und sobald er klingelt, müssen wir die ganze Geschichte zu Ende bringen. Also wir werden da nicht abbrechen, aber wir müssen es zum Ende bringen. Genau, und weil wir natürlich auch ganz, ganz große Anhänger des Service-Gedankens sind, werden wir jetzt nicht in Eastern und Western Conference unterteilen oder in beste Serien, weniger interessante Serien, nein. Wir werden zu Beginn die Serien besprechen, die heute starten. Weil ihr habt natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit zwischen jetzt, da ihr hört, und später, wenn es losgeht, weil es geht ja schon relativ früh, um 7:30, glaube ich, ist heute das erste Spiel, oder?
Mei, oh mei. Da stellst du einen Fragen, aber ja, 7:30 ist richtig.
7:30, genau.
Mit
das heißt,
Denver gegen Utah.
Genau. Denver gegen Utah, und deswegen werden wir die Serien zuerst besprechen heute. Also, wie gesagt, Denver-Utah, Raptors-Nets, Celtics-Sixers, Clippers-Mavs und danach dann die Serien, die später kommen. Bevor wir starten, natürlich aber noch ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Unsere Patreon-Seite erreicht ihr unter patreon.com/korpiger-podcast, Korpiger mit
A-E.
Vollkommen richtig. Und über diese Seite könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das denn möchtet. Und da dieser Nachrichtenton nicht mehr angebracht ist, an dieser Stelle werde ich sagen, vielen Dank, Freunde, an alle, die uns jetzt schon unterstützen.
Zeitgleich absolut. Shoutout an euch alle und exzellente Radiostimme übrigens
gerade. Schon, oder?
Ja.
Ah. Wahnsinn, da sehe ich noch eine 8. Karriere auf mich zukommen.
Ich habe vorgestern gerade mal wieder Autoradio gehört, hier in Hamburg. Und da, also bei einem Sender war es so, heute um 8. Es wurde irgendwie die ganze Zeit so geredet, wo ich jetzt dachte, das ist nicht mehr meine Radio-Werbung.
Nicht mehr deine Radio, ja, okay. Kann ich verstehen.
Das war seriöser, was du da gerade gemacht hast. Vielleicht besser.
aber ihr bekommt natürlich bei Patreon auch Zusatzcontent. Am Freitag haben wir uns unterhalten über das Play-In eine kleine Preview gemacht. Grundsätzlich heißt das Format 50 Minutes or Less. Ich glaube, wir müssen es langsam umtauschen, weil Less gibt's nie und es gibt immer more. Vielleicht machen wir jetzt nächste Mal ab jetzt 25 Minutes or Less oder so, dass das dann irgendwie nur noch so halbwegs realistisch ist, weil wir lehnen uns nämlich an die 7 Seconds or Less Suns an, nur für alle die, die es jetzt die noch nicht auf die Idee kamen. Dazu gibt's theoretisch auch noch, es war mal auf dem Hartholz, das dürfte sich aber dann Richtung Offseason orientieren, weil es momentan natürlich viel zu viel aktuelle Geschichten gibt, die wir behandeln wollen. Und damit, apropos aktuell, apropos Sensationsüberleitung, direkt zur Playoff-Preview. Und Playoff-Preview, womit möchtest du starten, welche Serie?
Fangen wir doch mal mit Toronto-Brooklyn an. Einerseits, weil wir, ja doch, vielleicht kommen wir da auch an die Grenze. Und ich kommentiere es heute Abend, das ist übrigens schon mal...
Vormerken, Freunde.
Genau, vormerken, 22 Uhr, brutal wird's. Von daher, lass uns doch einfach mit dem Spiel anfangen.
Alles klar.
Mit der Serie.
Spiel, Serie, Serie, Spiel.
Ja.
Alles.
Letztendlich geht es alles um das Spiel des Lebens.
So ist es. So ist es. Und wir alle sind Teil davon.
Ja.
Ja, wichtig. Und der Timer startet genau jetzt. So, Ole. Ganz grundsätzlich, die Nets haben überperformt. Die Nets, oder was heißt überperformt? Sie haben uns alle überrascht bis jetzt mit ihrer Art und Weise Spiels, mit den Erfolgen auch, die sie bis jetzt erzielt haben in Orlando. Siehst du aber irgendeinen Weg, dass sie Toronto gefährlich werden können in einem einzelnen Spiel? In der Serie wahrscheinlich eher weniger, ne?
Genau, also in der Serie weniger, weil ich glaube, insgesamt sind die Matchups eigentlich nicht vorteilhaft. Also die Nets leben eigentlich ziemlich von ja relativ simpler Action. Also im Prinzip mit, es läuft alles so ein bisschen um das Pick-and-Roll von LeVert und Allen und drumherum hast du halt Shooting. Aber sie haben eigentlich nicht wirklich eine quasi Variante oder eine Option, auf die Toronto jetzt gar keine Antwort hat. Gleichzeitig glaube ich aber, dass die Raptors Defense erlaubt ja so viele Eckendreier, wie noch nie ein Team erlaubt hat. Und also insgesamt nur die Bucks erlauben mehr Dreier, was auch interessant ist, weil das die beiden besten Defensivteams der Liga sind. Und Brooklyn hat gutes Shooting, also vor allem mit Joe Harris, der sowieso einer der effizientesten Spieler überhaupt jetzt war in der Bubble bisher. Also ich glaube, er hat über 60% aus dem Zweierland und über 50% von der Dreierlinie getroffen, was natürlich abartig ist. Ja. Timothée Luwawu-Cabarrot, den wir jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt so gefährlich auf dem Zettel hatten, ist offensiv richtig gut drauf. Ja. Und es wird, denke ich mal, schon ein Spiel geben, in dem die Dreier so fallen, dass es halt vielleicht nicht zu kompensieren ist von Raptors Offensivseite. Und dann kann Brooklyn schon auch ein Spiel gewinnen. Also tendenziell oder beziehungsweise aus historischer Sicht sind die Raptors ja immer mal wieder ganz, also recht anfällig dafür, das erste Spiel in der ersten Playoff-Runde einfach zu verlieren, egal gegen wen es geht. Also irgendwie passiert das immer mal, damit man sie dann ein bisschen anzweifeln kann. Deswegen, also es würde mich nicht komplett schockieren, wenn das direkt das erste Spiel ist, weil sie haben einfach gerade im Halbfeld schon Probleme. Sie waren jetzt auch, obwohl sie ja insgesamt eigentlich sehr gute Seeding-Games gespielt haben, waren sie, glaube ich, auf Platz 19 von 22 in der Halbfeld-Offense, was halt einfach nicht gut ist und was schon auch dafür spricht, dass da noch nicht alles perfekt läuft, sage ich mal. Brooklyn ist zudem recht gut darin, Turnover zu vermeiden, was Toronto wiederum eigentlich braucht, um den Schnellangriff aufzuziehen. Da ist halt Toronto offensiv exzellent. Deswegen, ich glaube jetzt nicht, dass es einfach so, sie spazieren einfach drüber, aber insgesamt haben sie schon natürlich mehr Qualität und ich glaube deswegen ein oder zwei, also vielleicht, ganz vielleicht zwei Spiele werden an Brooklyn gehen, aber insgesamt geht die Serie an Toronto, oder was meinst du?
Ich glaube, dass es deutlicher wird tatsächlich. Also ich glaube auch, also diese Wackler der Raptors, ja, auf jeden Fall hatten wir die letzten Jahre immer. Nur sehe ich halt irgendwie die Raptors, vielleicht das ist auch reine Spekulation, aber ich habe das Gefühl, die Raptors haben einfach ein anderes Selbstverständnis jetzt mittlerweile und glaube einfach, dass sie da ja nochmal selbstverständlich in die Serie reingehen werden und könnte mir auch vorstellen, dass das erste Spiel dann tatsächlich diesmal auch klappt. Aber ich glaube auch eben, weil wir haben ja über die Defense der Raptors, haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen und dieser Punkt eben, dass Nick Nurse da den Gegner sehr genau anschaut und schaut, welche Würfe möchte ich erlauben? Klar, die Eckendreier sind ein Punkt, aber welche Stärke möchte ich dem Gegner denn nehmen und welche Offensivaktion sehe ich denn am liebsten vom Gegner sozusagen? Und dass Nurse da schon irgendwie so ein Meister ist, das zu kanalisieren. Und ich glaube halt, wie du sagst, also ich meine, die Offense der Nets läuft rundherum dieses Pick and Roll von LeVert und Allen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Raptors halt Wege haben, genau solche Geschichten und dann eben auch zum Beispiel auch den Pass auf Joe Harris dann natürlich nicht immer, aber regelmäßig zu verhindern und vielleicht irgendwas anderes zu forcieren. Und dann sehe ich die Nets nicht vielseitig genug, was auch individuelle Offense angeht, als dass sie da wirklich regelmäßig für Probleme sorgen können. Klar, wenn sie dann irgendwann mal ein paar offene Dreier kriegen und dann vielleicht auch nur halb offene Dreier kriegen und dann einen Rhythmus finden, dann kann es immer passieren. Da ist ja eine gewisse Varianz drin. Aber ich glaube einfach, dass die Raptors in dem Sinne halt ein unangenehmes oder ein ungutes Matchup sind für Brooklyn. Also qualitativ natürlich sowieso, aber einfach, weil sie auch eben, ja, so wie gesagt, die Offense des Gegners so ein bisschen in ihre Richtung oder in eine für sie liebsame Richtung kanalisieren können. Und da fehlt mir vielleicht bei den Nets so ein bisschen die Exit-Strategie. Zumal du halt eigentlich mit LeVert nur einen hast, der wirklich auch für sich kreiert.
Ja, hast du vollkommen recht mit allem. Also ich glaube vor allem, dass Allen, nicht Allen, sondern Harris wahrscheinlich die Anunobi-Behandlung bekommt, die auch zum Beispiel Duncan Robinson in dem Spiel zwischen Miami und Toronto hatte, wo halt einfach Anunobi das grundsätzlich verhindert, dass er überhaupt Würfe bekommt. Ich hör's und wir sind durch. Das Letzte, was ich noch kurz loswerden muss, das ist eigentlich eine gute Serie für Siakam, um sich endlich in Rhythmus zu spielen, weil die Nets haben keinen, der seine Länge und Athletik irgendwie kontern kann und er war bisher offensiv schlecht und jetzt sollte es besser werden.
Absolut. So. Und genau, die Nets verteidigen grundsätzlich nicht so gut, deswegen bin ich auch, ich sag 4-0.
Du? 4-0, okay. Ich sag 4-1.
Alles klar. Wunderbar. Ist notiert?
Wirklich?
Nein. Jetzt schon.
Okay.
Genau, dann machen wir weiter, würde ich sagen, mit Nets. Nets haben wir gerade gehabt.
Können wir einfach weiter mit den Nets machen.
Wenn wir jetzt noch ein U und zwei G dazwischen schieben, dann passt. Nuggets Jazz wollte ich eigentlich machen. Ist okay für dich.
Ja, können wir machen. Ist ja jetzt auch, also es war sowieso schon eine Serie, die echt schwer im Vorhinein zu beurteilen war. Also vor allem aufgrund der Kaderverschiebungen, Spätankünfte, Covid-Geschichten bei Denver. Aber jetzt ist halt auch noch Mike Conley weg.
So ist es. Soll ich den Timer schon mal starten? Nur ganz kurz.
Ja,
auf jeden Fall. Dass wir hier bescheißen, ne?
Ich dachte, der läuft schon.
Nein.
Sonst hätte ich das natürlich einfach alles nicht gesagt. Hätte ich einfach abgewartet. Aber
er läuft.
Ja, ist für mich tatsächlich also eine der beiden kompliziertesten Serien im Westen, auf jeden Fall. Und ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon erwarten soll. Ich hatte vorher schon leicht zu Denver tendiert. Jetzt tue ich es natürlich noch ein bisschen stärker, weil halt, glaube ich, ja, Conley war halt jetzt in der Bubble halt schon ziemlich gut aufgelegt eigentlich. Ja. Besser als während der Regular Season. Man weiß jetzt halt einfach nicht genau, wann er wiederkommen wird. Und dadurch sehe ich eigentlich dann schon noch mehr die Möglichkeit, dass Denver sich halt relativ früh in der Serie einen gewissen Vorteil aufbauen kann. Und ich weiß nicht, ob Utah das dann nochmal kontern kann, falls sie ihn zurückbekommen oder auch nicht. Also wie gesagt, das ist ja schwer zu sagen. Also tue ich mich schwer damit. Was ist denn deine grundsätzliche Einschätzung zu der Serie?
Ich habe mich auch schwer getan. Ich meine, die Conley-Geschichte ist jetzt natürlich schon Dämpfer. Ich bin jetzt halt, da bin ich ein bisschen gespannt, ob sie jetzt Joe Ingles wieder ein bisschen mehr den Ball in die Hand geben, was daraus irgendwie passieren kann, also was daraus irgendwie entstehen kann. Also nicht, dass Joe Ingles jetzt übernimmt und mit 25-11 da rausgeht, aber der Punkt ist ja, dass die Nuggets den Dreier nicht so wahnsinnig gut verteidigen. Der Punkt ist gleichzeitig, dass die Jazz aber leider kein wahnsinnig gutes Dreierteam sind. Also sie nehmen, glaube ich, die zweitmeisten sogar in der Bubble, aber treffen nur, warte einen Moment, 35,6%. Das heißt, wenn sie da jemanden haben, also wenn, und Ingles hat ja schon, also war ja vor zwei Jahren, war ja einer der besten Dreierschützen der Liga, also halt, was die Quoten anging. Und wenn man da vielleicht wieder ein bisschen mehr ihn ins Zentrum rücken kann und ihn ein bisschen besser freispielen kann, dadurch, dass man ihm mehr den Ball gibt, weiß ich nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, Pick and Roll mit Gobert oder so. Ob das dann irgendwie die Nuggets so ein bisschen aus dem Konzept bringt, grundsätzlich ist aber, wenn ich mir jetzt anschaue, Conley ist jetzt erstmal weg und auf Zeit weg, fehlt es dann halt irgendwann doch ein bisschen an Firepower. Ich meine, ich bin schon gespannt, wie es sein wird, auch wenn Mitchell jetzt mehr den Ball hat. Da sind wir ja immer noch an dem Punkt, dass er halt sich auch immer noch weiterentwickelt. Und dann sind wir halt schnell beim Duell Gobert gegen Jokic. Also da sehe ich halt Jokic grundsätzlich mal im Vorteil, weil die offensive Vielseitigkeit, oder auch die Nuggets dann im Vorteil, weil die offensive Vielseitigkeit von Jokic, glaube ich, Gobert, also ich meine, wir haben ja immer wieder das Ding, dass Gobert jetzt im, so wenn er gegen richtig dominante Center spielt, dann teilweise gar nicht so richtig mega gut aussieht. Und ich habe halt so den Eindruck bei Gobert, dass er so, keine Ahnung, so ein bisschen Fußballersprache, so ein bisschen gerne im Raum verteidigt. Also, weißt du, wie ich meine? So, dann die Defense halt zusammenhält, gut aushilft, gut rotiert, Räume frühzeitig erkennt, wenn er aber dadurch, dass Jokic auf den Ball hat, ich weiß nicht, wie es dann vielleicht lösen sie Jazz auch ganz anders. Aber wenn Jokic ihn dann vielleicht auch ein bisschen rauszieht, dass da dann die Defense der Jazz allgemein so ein bisschen sich öffnet für Denver und Gobert vielleicht so diesen Helper-Spot oder diese Helper-Aufgabe nicht mehr so wahrnehmen kann. Wobei natürlich, muss man auch sagen, wenn ich mir die Gedanken mache, macht sich Quinn Snyder wahrscheinlich auch die Gedanken und hat da vielleicht auch irgendwie eine Idee, also wie er das dann macht. Aber ich bin gespannt, wie dieses Duell aussehen wird. Also da könnte ich mir halt vorstellen, dass da Denver vielleicht ein bisschen Möglichkeiten hat. Vielleicht ist es auch, ich meine, Will Barton ist, glaube ich, in Spiel 1 auch nicht dabei. Ist auch noch nicht klar, wann er kommt. Bei Harris ist es ähnlich. Vielleicht, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen in Bezug auf Michael Porter Jr. Defensiv natürlich auch nicht optimal, der Mann, aber vielleicht ist es jetzt so ein bisschen für die Nuggets auch gar nicht so schlecht, dass sie da jetzt nicht groß umstellen müssen. Vielleicht, ja, kommt Porter da auch in die Playoffs gut rein und dann hast du ja natürlich noch mehr offensive Gewalt, die Jazz vor Probleme stellen könnte.
Ja, also ich glaube, dass Porter offensiv in der Serie einer der, oder vielleicht sogar der wichtigste Spieler ist für Denver, weil ich würde eigentlich schon davon ausgehen, dass Jokic zumindest, also dass er nicht gedoppelt werden muss, wenn du halt Gobert hast, ja, der ihn spielt. Und dann hast, also Denver lebt ja eigentlich relativ viel davon, dass halt um ihn herum relativ viel Bewegung aufgezogen wird. Und die Jazz sind eigentlich, glaube ich, ganz gut darin, das zu verteidigen. Aber Porter, also vor allem, weil Denver auch nicht so toll ist in Sachen Shooting. Ja. Porter wiederum ist halt einfach heiß, hat einen Wurf, den vor allem keiner blocken kann, weil er auch halt diese Länge hat. Und deswegen kann er da, glaube ich, schon Schlüsselspieler sein. Aber auch defensiv, weil du hast Mitchell angesprochen und irgendjemand muss halt auch den Kollegen Ingles ja verteidigen. Und wenn ja, Porter vielleicht auch Millsap in der Starting Five sind, dann ist es halt da ein bisschen schwer, ein passendes Matchup zu finden
letztendlich. Das stimmt, ja.
Aber also ich glaube, mein Problem bei Utah ist dadurch, dass jetzt Conley weg ist und Mitchell ja viel Last tragen muss, sie sind zu abhängig von Jordan Clarkson und das ist nie ein gutes Zeichen. Deswegen, ja, am Ende tendiere ich dann doch wieder relativ deutlich zu Denver vorerst, obwohl Denver unfassbar schlecht war bisher defensiv, sogar noch schlechter als Portland und Dallas.
Und das will was heißen. Ja, es ist also, ja, es ist nicht so, dass man Denver jetzt irgendwie durchmarschieren sieht, aber ja, wie gesagt, also es ist auch einfach die, ja, bei den Jazz fehlt dann irgendwie, zumindest vorläufig mit Conley, weiß ja nicht, wann er zurückkommt, aber fehlt auf jeden Fall zu viel. Und dann, ja, sehe ich auch die Nuggets doch vorne. 4-2, hätte ich gesagt.
Ja, habe ich auch.
Ist notiert und diesmal wirklich.
Sehr gut.
Damit kannst du jetzt wählen. Entweder deine Kelten und die Sixers oder die unsere Segler und die Mavs.
Machen wir mal die Kelten.
Die Kelten.
Die Sixers, ja.
Ja gut, dann ganz einfach. Ich finde nämlich die Serie gar nicht so unkompliziert, aber ganz einfach, machen sie Celtics?
Ich glaube schon, dass sie es machen, aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form ein Spaziergang wird oder dass sie es, dass das auf jeden Fall läuft, weil letztendlich für das, was die Sixers offensiv machen sollten, manche Sachen werden natürlich komplizierter ohne Simmons, manche Sachen werden aber auch ein bisschen einfacher. Also beispielsweise, dass man eher in der Lage ist, Spacing rund um Embiid zu schaffen. Embiid mit Spacing um sich rum ist eine der verheerendsten Waffen der Liga, ja, wenn er fit ist. Das weiß man ja nie so ganz, aber ich kalkuliere jetzt einfach mal damit, dass er fit ist. Und dann, also im Prinzip kann der dir halt zwei Spiele gewinnen, alleine. Und sie haben defensiv halt trotzdem einige Matchups, die einfach schwierig sind, also je nachdem, wie sie spielen, aber allein schon dadurch, dass du halt bei Boston ja im Prinzip drei hochkarätige Wings hast, die sich in irgendeiner Form Offense kreieren können, plus dann noch ein Kebab.
Entscheidender Punkt.
Ja, Simmons war der beste Verteidiger für Tatum, der ist jetzt weg. Also sie haben ja trotzdem noch recht fähige Verteidiger, das muss man ja sagen, aber es ist nicht so ganz klar, was man, also wie man zum Beispiel Al Horford und Embiid mal gleichzeitig spielen lassen kann. Mhm. Es ist nicht so ganz klar, wen Tobias Harris verteidigt und ob diese Person dann einfach immer einen krassen Geschwindigkeitsvorteil hat.
Ja.
Ich habe schon überlegt, ob es darauf hinausläuft, dass dann beispielsweise Horford mal Brown verteidigen muss, mhm. wo ich vor 2 Jahren gesagt hätte, das hätte würde Horford auch hinkriegen. Stand jetzt weiß ich es nicht mehr, also weil Brown einerseits halt sich sehr weiterentwickelt hat und halt einfach diese Schnelligkeitsvorteile auch hat. Und ich glaube halt, abgesehen von Embiid, der natürlich einen sehr großen Matchup-Vorteil hat, hat also ansonsten eigentlich kein Sixer einen richtig großen Matchup-Vorteil oder überhaupt einen. Und deswegen so, ich glaube, insgesamt schwingt das Pendel dann schon stärker Richtung Boston, aber also ich habe jetzt auch schon einige gesehen, die sich irgendwie so komplett sicher sind, dass es irgendwie ein 4-1 wird ein Spaziergang für die Celtics. Und also das sehe ich irgendwie noch nicht, weil ich halte sie schon insgesamt für das deutlich bessere Team, ja. Auch für das Team, das mehr auf einer Linie ist. Die waren ja auch in der Bubble bisher wirklich überragend. Also es wird ja kaum drüber gesprochen, aber die waren vom Net-Rating her fast genauso gut oder also war das zweitbeste Team nach Phoenix. Und also gerade gegen Toronto zum Beispiel sahen sie auch echt extrem gut aus. Das muss man ihnen ja wirklich zugute halten. Aber es geht halt dann in erster Linie in den Playoffs trotzdem auch immer wieder um Matchups. Und da haben die Sixers haben zumindest eine echte Chance, um das spannend zu machen, das Ganze.
Ja, es gibt halt ein Team, das wirklich einen extrem dominanten Center hat und da, womit dem sich halt die Celtics eventuell schwer tun könnten, auch mit der Art und Weise. Und das sind halt die Sixers. Also von daher sehe ich es schon auch, das ist halt auch das, weshalb ich es kompliziert finde, einfach weil diese Embiid-Geschichte, weil Embiid halt dominieren kann, wenn es stimmt. Und wenn er halt ja, da den Ball da bekommt, wo er halt am meisten Schaden anrichten kann. Und ich bin halt gespannt, wie die Celtics das Team als Team-Defense lösen werden. Also ob es dann gar nicht so sehr darum geht, dann Embiid wirklich zu verteidigen, sondern eher darum geht, den Ball gar nicht zu Embiid kommen zu lassen. Oder Embiid gar nicht den Ball oder so selten wie möglich in den Positionen bekommen zu lassen, in denen er halt wirklich gefährlich ist. Also im Post zum Beispiel. Und inwieweit es dann funktionieren wird. Aber ich glaube auch, dass die Celtics halt grundsätzlich, ich meine, die Sixers haben für mich den besten Spieler der Serie, aber danach kommen halt für mich lauter Celtics. Und das ist halt sehr entscheidend, wie du auch sagst, dass sie als Team einfach viel klarer wissen, was sie machen wollen, als Team wesentlich besser funktionieren und dass eben auch die Sixers traditionell Probleme haben, kleine Guards zu verteidigen. Und da, deswegen habe ich bei Kebab gemeint, entscheidender Punkt, weil da hat sich ja auch nicht wirklich was geändert, ne? Also was da die Ausrichtung angeht. Und vielleicht hätte man da Simmons noch hinstellen können, auch wenn es nicht perfekt gewesen wäre. Der ist jetzt weg, das heißt, du hast dann, dir fehlt noch einer und dann hast du eben diese Tiefe auf dem Flügel bei den Celtics, bei denen so gut die, also Richardson und auch Thibault meinetwegen sind, da fehlt dir dann halt auch irgendwas. Und ich glaube halt, die Sixers müssen, um mitzuhalten, immer mal wieder dann doch was, also eine andere Stärke sozusagen opfern. Und von daher sehe ich die Celtics am Ende auch vorne, also wenn man all das so zusammen sich anschaut. Also, keine Ahnung, vielleicht hat dann ein Richardson, vielleicht Tatum mal im Griff einspielt, aber dann gibt's halt eben noch Horford, oder nicht Horford gibt's eben nicht, sondern
Hayward,
genau, Kebab oder auch Brown und von
Smart, der in einem Spiel mal 5 Dreier
genau, trifft. Genau, der auch defensiv dann irgendwo wieder Schaden anrichten kann und von daher, ja, bei Harris, wie gesagt, keine Ahnung, ob er mal ein Spiel übernehmen kann oder wie sicher dann der Dreier fällt und wie du sagst, die Geschwindigkeitsnachteile in der Defense sind dann eben halt auch ein Punkt. Gerade wenn du drauf angewiesen bist, dass jemand verteidigt und von daher sehe ich die Celtics mit 4-2 vorne.
Ja, ich auch und ich werfe noch eine letzte wichtige Personalie rein, Robert Williams, der sich anscheinend mittlerweile dann doch vielleicht den zweiten Platz in der Center-Rotation verdient hat und das wäre spannend, weil Theis, so gut er als Verteidiger ist, das Embiid-Matchup ist schwierig, Embiid zieht besser Freiwürfe als jeder andere Center, Theis foult viel.
Ja.
Also glaube ich nicht, dass er in jedem Spiel 30 Minuten auf dem Court sein wird, sondern dass er halt wahrscheinlich öfter mal Foul Trouble haben wird und dann ist halt wichtig, was Enes und was Robert Williams machen. Ich hoffe, man sieht viel Robert Williams, weil das heißen würde, er hat sich das Vertrauen verdient. Und somit vielleicht auch Boston in 6.
Boston in 6. Wunderbar, sind wir uns einig und sind damit bleibt per Default nur noch ein Spiel für kommende Nacht und das sind die Clippers und die Mavs. Und irgendwie ist es Wundertüte, weil es sind die Clippers und wir wissen immer noch nicht genau, was die Clippers so fabrizieren werden. Jetzt ist aber der Punkt, dass ja, die große Schwäche Playmaking und die große Schwäche so das, also was heißt die große Schwäche, aber das große Fragezeichen Playmaking. Ich sehe halt die Mavs jetzt nicht so richtig, das ausnutzen in der Defense, dass sie da wirklich Druck ausüben und dass da irgendwie die Clippers deshalb, die Clippers Offense deshalb zum Erliegen kommt. Und ich kann mir, ich sehe die Mavs einfach nicht die Clippers stoppen. Also, und halt wortwörtlich genommen stoppen. Übersehe ich dabei irgendwas oder?
Nö.
Okay, gut. Nächste Serie?
Das ist die kurze und richtige Einschätzung zur Serie. Also die Clippers werden Dallas auch nicht komplett stoppen, aber sie sind in der Lage, die Mavs für ihre Punkte hart arbeiten zu lassen. Sie sind vor allem in der Lage dazu, Doncic halt zu beschäftigen mit vielen verschiedenen Verteidigern, ihn auch vor allem körperlich anzugehen, ihn ein bisschen zu frustrieren, weil das war halt im Laufe der Saison schon auch ein Mittel, um ihm so ein bisschen beizukommen. Und also offensiv, also ich meine auch, wenn du es richtig gesagt hast, man weiß bei den Clippers nie so ganz, was man bekommt. Und jetzt auch in den Bubble-Spielen, Harrell war nicht mal dabei, Williams war manchmal dabei, Beverly war manchmal dabei, Shamet war manchmal dabei. Sie haben halt trotzdem irgendwie schon wieder das drittbeste Net-Rating gehabt und sind halt einfach ein krass dominantes Team, wenn sie ihre richtigen Leute zusammen haben. Und ich glaube, letztendlich ist das dann schon ein wichtigerer Indikator für das, was sie wirklich können. Und wenn es dann jetzt drauf ankommt, also in engen Spielen, werden sie in der Serie immer einen Vorteil haben, weil Dallas da drin einfach Crunch-Time-Offense, die ist halt häufig einfach, also ich meine, das hatten wir schon öfter, Doncic dribbelt auf der Stelle und wirft dann irgendwann einen Step-Back-Dreier, wenn er nicht in die Zone kommt. Die Clippers sind besser dafür aufgestellt, um ihn aus der Zone rauszuhalten, als alle anderen Teams im Westen. Deswegen ist es auch das schlechteste Matchup, was Dallas hätte bekommen können. Also darüber reden wir im Prinzip seit Wochen und darüber haben auch sie schon seit Wochen geredet, dass das eigentlich das Beste wäre, in den Seeding Games irgendwie von diesem Duell wegzukommen. Haben sie halt nicht geschafft und jetzt droht ihnen halt dann einfach eine echt schwierige Serie. Ja. Und also offensiv, ich sehe auch nicht, warum die Clippers in der Serie große Probleme damit haben sollten zu scoren. Also Dallas hat, abgesehen von Finney Smith, selbst der ist ja kein Riese, haben sie keinen Wing mit richtig guter Länge, der einen, geschweige denn zwei von den besten Clippers-Spielern verteidigen kann. Du kannst einen Kid Gilchrist vielleicht reinwerfen, der aber offensiv dich so krass zurückwirft, dass es dann vielleicht auch schon wieder
aber
nicht mehr zu kompensieren ist.
Ist das vielleicht sogar eine Möglichkeit zu sagen, also ich meine, so wie Dallas Offense aufgebaut ist, dass man es vielleicht halbwegs kompensieren kann, wobei andererseits, da hast du ja schon gesagt, schwer, die Zone zu kommen, und wenn du dann halt noch jemanden von Kid Gilchrist wegziehen kannst, jetzt hat es Doncic noch schwerer, also von daher,
Ja, ich glaube, also für die nächsten Jahre sollte Dallas irgendwann versuchen, einen Ansatz zu finden, wo man Spiele auch defensiv gewinnen kann, aber in der Serie wird es ja nur gehen, wenn sie halt heiß sind und es Feuer regnet, und dafür brauchst du dann halt, glaube ich, im Zweifel halt einfach noch. Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Kid Gilchrist da irgendwelche wichtigen Minuten am Ende sehen wird.
Wo sein Wurf halt wunderschön
ist. Eher halt Kleber. Ich meine, Kleber kannst du halt vielleicht mal versuchen, irgendwie einen George oder Kawhi verteidigen zu lassen, weil er halt zumindest diese Mobilität hat. Aber auch das ist absolut kein ideales Matchup. Und davon gibt's einfach zu viele. Auch das Pick-and-Roll Williams-Harrell, wenn wir davon ausgehen, dass sie einigermaßen auf ihrem gewohnten Niveau das abrufen können. Also Williams hat sich ja auch schon wieder gesteigert, sah ja zuletzt schon wieder ganz gut aus. Wie verteidigen die Mavs das? Sehe ich halt irgendwie auch alles noch nicht so richtig. Und von daher, sind die Clippers da schon einfach klar im Vorteil in der Serie. Bei Porzingis bin ich mal gespannt, was man von ihm sehen kann. Weil, also, er wird es nicht im Post regeln. Er ist kein guter Postspieler. Aber er hat zumindest diesen größten Vorteil. Und die Clippers haben keinen, über den er nicht einfach drüber werfen kann.
Wer hat den schon?
Das ist dann halt,
außer Dallas
genau,
mit Boban.
Aber nur die Nuggets mit Boban.
Ja, stimmt,
Die können da vielleicht noch was machen, aber ansonsten, also, was man ja schon relativ häufig gesehen hat, war halt zum Beispiel ohne Dribbling dieser Bankshot so mit dem Turnaround, den er halt relativ häufig jetzt genommen hat aus der Mitteldistanz. So, das ist vielleicht was, also, wenn das dann in dem Spiel die ganze Zeit fällt, dann spricht das auch nochmal für die Mavs. Aber wie gesagt, ich sehe es einfach defensiv nicht. Deswegen glaube ich auch, dass die Serie nicht so eng wird, wie manch einer das wähnt, der sagt, die Mavs haben ja die beste Offense aller Zeiten, weil das stimmt ja auch nicht so ganz, so ein bisschen relativ.
Ja, und die Clippers haben halt Möglichkeiten, sie zu stoppen, wie du sagst. Bei Porzingis glaube ich auch, dass er durchaus Probleme bereiten könnte. Andererseits glaube ich auch, dass die Clippers die Leute haben, um ihn physisch zu beschäftigen und nicht unfair physisch zu beschäftigen, aber halt schon so ein bisschen anzugehen und ihm als keine Ahnung, schwer zu machen, bevor er den Ball bekommt. Meine Güte, nervt. Quatsch. ihm zu beschäftigen, bevor er den Ball bekommt, und dann vielleicht ihn nicht so seinen Rhythmus finden zu lassen. Ich glaube aber trotzdem, dass Doncic mal irgendwie schon irgendwie Wege finden wird und dass Porzingis auch scoren wird. Ich glaube auch nicht, dass es wahnsinnig eng wird. Ich bin bei Clippers in 5.
Habe ich auch. Das war ätzend.
Ja, Kontroverse war noch nie so unsere Stärke, ne?
Müssen wir uns vielleicht mal angewöhnen.
Stimmt, wir haben ja letzte Woche...
Das ist unser Schritt mehr zu First Take.
Wir haben letzte Woche doch drüber gesprochen. Einfach mal einen raushauen. Dallas in 4 oder so. Und dann...
Dallas in 3.
Genau. Ja, weiter im Text. Jetzt haben wir die Serien von kommender Nacht durch. Hast du irgendeine Serie, die du jetzt zwingend unbedingt sofort besprochen haben wirst?
Die Eindrücke von Portland und Portland sind ja noch frisch. Lass uns also einfach mit Portland
denken. Alles klar. Ja.
Oder vielleicht noch ganz kurz, läuft der Timer schon?
Ich kann ihn auch wieder anhalten, wenn du einen Einwurf hast.
Halt ihn einmal ganz kurz an, bitte. Saugeiles Spiel war
absolut.
ums Play-In und damit gehe ich auch hundertprozentig davon aus, dass die NBA eine gewisse Form von Play-In von jetzt an immer machen wird.
Sollte sie auch tun.
Ich finde es in der normalen Saison absolut nicht schlimm, weil es wertet halt einfach so das am Ende nochmal ein bisschen auf. Es ist halt am Ende trotzdem bitter für den 8. Platz, dass er halt damit noch nicht sicher ist, sozusagen. Und falls sie es erweitern und quasi der 7. auch noch mit drin ist, dann ist es noch bitterer. Aber wenn es darum geht, dass wir die in den Playoffs eigentlich die besten Teams haben wollen, dann macht es halt irgendwie trotzdem Sinn. Und wenn wir kurz vor den Playoffs auch nochmal Spiele haben wollen, in denen es richtig doll um was geht, ist das halt, also es erhöht die Chance darauf einfach nochmal. Es gibt ja auch sonst manchmal ein Regular-Season-Finale, was genauso eng ist, aber es erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit.
Da hatten wir doch vor 2 oder 3 Jahren Wolves gegen Nuggets
Minnesota
damals.
Und Denver, genau.
Und genau, und das hat er denselben Effekt. Das war ja genauso ein Spiel wie da. Ja. Und es ist halt einfach, du merkst es dann schon, dass es halt, wenn es halt in einem Spiel dann hin und her geht, dass da die Intensität auf beiden Seiten irgendwie steigt und halt eben auch die Nervosität. Oder es hat halt einen speziellen Charakter. Und deswegen glaube ich auch, also ich fand es sau cool jetzt, weil auch die Grizzlies nochmal rausgehauen haben, Morant ja auch nochmal. Und es hat irgendwie so, es hat einen speziellen Charakter. Es hat ja auch im Endeffekt einen Charakter, den du auch während der Playoffs nicht bekommst. Einfach dadurch, dass es sich auf 1-2 Spiele reduziert alles. Und ich glaube halt auch im Endeffekt, dass es zwar natürlich unfair sein kann, wenn es der 9-Platzierte schafft, aber ich meine, der 8-Platzierte hat schon einen riesen Vorteil. Dadurch, dass du vielleicht dann halt auch in so einer, jetzt ein Spiel wie jetzt am Wochenende, die Blazers wussten, okay, also klar wollten sie dieses Spiel gewinnen, aber sie wussten, wenn es jetzt nicht klappt, ne, dann haben wir noch die zweite Chance. Und bei den Grizzlies war es am Ende halt, okay, fuck, wir müssen es jetzt halt irgendwie hinbekommen. Sonst ist es vorbei. Und das kann dir natürlich, vielleicht kann natürlich in die eine Richtung gehen, dass du es ein bisschen schleifen lässt, aber es kann dir auch einfach nochmal so einen kleinen Schuss Sicherheit geben oder so einen kleinen Schuss weniger Verkrampftheit geben. Oder Verkrampftheit nehmen quasi dann. Und da, ja, keine Ahnung, von daher finde ich es nicht unfair und es ist halt irgendwie, gut, die Spieler werden es vielleicht anders sehen, die auf Platz 8 sind und dann vielleicht rausfliegen oder die jetzt noch irgendwie mehr Spiele machen müssen, aber als Zuschauer ist es auf jeden Fall natürlich eine ziemlich geile Sache.
Ganz genau.
Sollen wir damit zum Ding kommen? Zur Serie?
Ja.
Alles klar, der Timer startet wieder und ja, es wurde ja viel geredet, dass die Blazers eventuell den Lakers gefährlich werden könnten und ja, ich glaube schon, dass, also vielleicht vorweg, ich glaube nicht, dass die Blazers die Serie unbedingt gewinnen, aber ich sehe Szenarien, wenn die eintreffen, mit deren Hilfe es dann doch eine engere 1-8-Serie geben kann, als man normalerweise erwartet. Ich bin halt, also wir haben, es ist vielleicht, es, für mich kommt es auch so ein bisschen darauf an, also wir haben dieses Problem der Defense der Blazers und wir haben das Problem der Offense der Lakers. Was natürlich auch immer mit Zusatz zu versehen ist, weil es ein LeBron-Team ist vor den Playoffs und da war es ja immer so, Aber es gibt natürlich schon auch, mal abseits von LeBron gibt es natürlich schon auch Faktoren bei den Lakers, die dafür sprechen, dass nicht alle Probleme innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen lösbar sind, einfach weil das Team, wie wir auch schon gesprochen haben, strukturell ein bisschen Probleme hat durch die ganzen Ausfälle. Und ich bin jetzt halt gespannt, also ob jetzt quasi die Defense-Probleme der Blazers, der Offense der Lakers eher zugutekommen werden oder umgekehrt oder ob es sich so ein bisschen aufhebt. Weil, Portland, ich meine, LeBron stoppen wirst du eh nicht, aber ein bisschen einbremsen wäre nicht gut. Gleichzeitig haben die Lakers keinen richtig dynamischen Wingscorer.
Es sei denn, du zählst LeBron als Wingscorer, dann haben sie einen
der besten. Also abseits von LeBron. Also ich habe jetzt LeBron quasi ausgeklaubert. Wobei.
Hallo Dion Waiters.
Hot Take, LeBron ist für mich auch überbewertet. Weil, Natürlich. Nein, Quatsch. Also, Nee, ich sehe halt abseits von LeBron, weiß ich nicht, wer sie halt da richtig beschäftigt. Deswegen habe ich gemeint, LeBron einzubremsen ist schön, aber das funktioniert sowieso seltener in den Playoffs. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nimmst du Kuzma, kann man vielleicht nochmal, weiß ich nicht, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Von daher, vielleicht funktioniert es bei den Blazers. Gleichzeitig hast du bei den Lakers halt das Problem, dass sie ihre Point-of-Attack-Defense, haben wir auch gesprochen, ist ohne Avery Bradley nicht ganz so gut. Kann Lillard zugutekommen, kann gleichzeitig auch McCollum zugutekommen, gerade wenn Danny Green seine Dreier nicht trifft und dann halt einfach nur einseitig also nur auf einer Seite des Feldes irgendwie funktioniert. Waiters würde, weiß ich nicht, wie ich, also ich vertraue ihm jetzt noch nicht über eine ganze Serie, also kann natürlich funktionieren.
Ich auch nicht.
Und bei Lillard ist wieder die Frage, ich meine, wir hatten das ja schon mal letztes Jahr auch nach diesem OKC-Kraftakt, dass er danach dann ja schon ausgelaugt war. Bin ich gespannt, wie er jetzt einfach physisch ist nach den zwei Wochen jetzt in der Bubble, die ja wahrscheinlich, oder gerade die letzte Woche, die ja, glaube ich, schon sehr in die Substanz ging. Dann Duell Davis gegen Nurkic. Kann Nurkic Davis irgendwie einbremsen? Geht Davis vielleicht sogar raus? Also vielleicht sind wir wieder beim Dreier-Thema, über das wir auch schon gesprochen haben. Was macht dann, wie funktioniert Davis in der Pick-and-Roll-Defense? Wenn halt Nurkic, Lillard Pick-and-Roll laufen, ist es dann, kann er da so ein bisschen bremsen, dadurch, dass er vielleicht auch switchable ist, keine Ahnung, also oder beziehungsweise auch sich so bewegt, dass vielleicht der Vorteil, den sie normalerweise haben, vielleicht nicht so da ist. Also
das kann er, das wissen wir schon.
Ja.
Seit der Serie, die Pelicans damals gegen die Blazers hatten, wo Portland keine Chance hatte, weil Davis halt genau das perfekt verteidigen konnte.
Ja, gut, aber
zusammen mit Holiday, den hat er jetzt
nicht. Der Urlaubs-Jarul war da ja auch noch dabei, also von daher.
Ja. Urlaubs-Jarul ist nicht schlecht, ja.
Ja. Also von daher, ja, es ist, ich finde schon, dass die Blazers durchaus Möglichkeiten haben, ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube halt, ja, wir haben ja auch das Narrativ, dass bei den Blazers, die haben zwar viel gewonnen, aber es war alles sehr eng und es war auch vieles enger als gedacht, aber es ist dann natürlich auch, muss man dann auch wieder auf die Situation übertragen, finde ich, hinten raus. Also, ob man da so viel ableiten kann für jetzt.
Ich glaube es halt ehrlich gesagt schon, weil sie waren, abgesehen jetzt vielleicht von Phoenix und zwei, drei andere Teams, so das Einzige, was jetzt jedes Spiel mit der Dringlichkeit angegangen ist, dass sie Punkt, unbedingt gewinnen müssen. Deswegen glaube ich nicht, dass sie defensiv jetzt noch einen Schalter umlegen können oder irgend sowas.
Dafür haben sie auch zu viel Schwächen defensiv.
Genau. Und also einerseits LeBron ist besser als jeder andere Spieler in der Liga, genau diese Schwächen halt zu finden und zu attackieren. Also ich glaube, wir werden viel Action sehen, in denen dann Davis nach einem Offside-Pick beispielsweise auf einmal McCollum oder Lillard neben sich hat. Das werden die schon finden und das wird funktionieren. Es gibt zu viele Schwachstellen in dieser Defense, die attackiert werden können. Also im Prinzip kann man sich in fast jedem Angriff eine neue aussuchen. Da sehe ich einfach viel zu viele Vorteile für die Lakers. Und von den vier Spielern, die am meisten Minuten bisher abgerissen haben, sind halt drei Blazers. Mhm. Einer davon ist Melo, der 36 ist. Nurkic hat also jetzt ja auch gegen die Grizzlies ein unglaubliches Spiel gemacht. Konnte aber am Ende kaum noch stehen. Also das war ganz gut zu sehen. Die sind halt K.O. Und ich glaube, dass das Wort Spaziergang ist immer ein bisschen gemein, gerade bei jemandem wie Lillard, der halt einfach geil ist und der natürlich individuell, glaube ich, auch weiterhin gut auflegen wird. Aber also mein offizieller Pick ist Lakers in 5 und ich habe ein bisschen Geld gesetzt auf Lakers in 4, weil ich das auch für möglich halte.
Nee, ich glaube...
Und ich habe dir ja letzte Woche gesagt, ich wette nicht mehr, aber das habe ich vergessen.
Letzte Woche halt. Das kann man ja wochenweise entscheiden.
Genau.
Absolut. Nee, ich sehe es ein bisschen knapper. Also ich glaube schon, dass die Blazers, vielleicht bin ich auch noch zu sehr beeinflusst von Lillards Leistung und dann auch irgendwie schätze vielleicht die Blazers Offense dann teilweise auch zu gut ein, vielleicht die Lakers Offense dann auch teilweise zu schlecht, keine Ahnung. Aber ich bin, also das ist, glaube ich, noch keine Kontroverse, ich bin bei Lakers in 6.
Wenn du jetzt Blazers in 4 gesagt hättest, dann wäre es eine Kontroverse gewesen. Oder ich meine auch bei Blazers in 7. Aber siehst du denn eine Chance, dass sie die Serie gewinnen? Oder
nicht wirklich.
Oder einfach nur, dass sie eine Serie draus machen?
Nee, ich sehe eine Chance, dass sie eine Serie draus machen werden. Aber ich sehe keine Chance, dass sie es gewinnen. Also einfach, dafür ist auch das Duo LeBron und Davis zu gut. Und die Blazers haben nicht die Möglichkeiten, glaube ich, die andere Teams hatten, jetzt Davis so sehr zu bremsen und zu beschäftigen. Also gerade mit Double Teams. Also ich glaube, klar, wenn er jetzt am... Eigentlich können wir uns die 5 Minuten auch sparen, wenn wir so weit reden. Ich weiß aber, wenn die, wenn vielleicht im Post vielleicht hat Nurkic irgendwie vielleicht Möglichkeiten, aber wie du sagst, also ich meine, physisch, je länger er spielen muss, desto schwieriger wird's. Und nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, da ist einfach, ist das Fundament LeBron Davis zu gut. Wobei, wie gesagt, also wenn natürlich die Guards heiß laufen bei den bei den Blazers, glaube ich, kann es einfach eine Serie werden, weil da die Lakers vielleicht auch nicht immer die richtige Antwort haben.
Ja, tendenziell stimmt das, aber ich glaube mehr an die Lakers.
Das ist okay. Das verzeih ich dir, wenn du mir dann ein Bier ausgibst, wenn es 4-2 ausging für die Lakers.
Ja, klar. Wollen wir mit einer Serie weitermachen, wo wir ziemlich sicher die 5 Minuten unterbieten können, um das endlich mal so ein bisschen was anderes reinzubringen?
Die Blöcke und die Magischen? Ja, machen wir das. Ich starte jetzt.
Wenn Jonathan Isaac dabei gewesen wäre, dann hätte ich wenigstens ein Duell gehabt, auf das ich mich jetzt irgendwie so gefreut hätte. Also weil Giannis gegen Isaac ist halt schon irgendwie nicht, dass Isaac den, also dann jetzt der Giannis-Stopper ist, aber es ist halt schon jemand, der zumindest irgendwie einfach, also so die richtige Länge mitbringt und halt sehr gut ist defensiv, der da schon zumindest ein bisschen was erschweren könnte. Die Option fällt raus. Jetzt muss das wahrscheinlich Aaron Gordon machen, der jetzt kein schlechter Verteidiger ist, aber wo ich halt einfach dann wieder, ja, also mir fehlt irgendwie die Fantasie, um mir da jetzt irgendwie eine interessante Serie rauszudenken. Also ich finde, ich hatte Orlando, bevor es losging, ein bisschen stärker eingeschätzt, als sie sich dann jetzt präsentiert haben. Hat natürlich dann auch wieder mit Isaac auch mitzutun. Und ich sehe nicht, wie sie den Bucks auch nur ein bisschen gefährlich werden können. Auch nur, also ganz vielleicht in einem Spiel, wenn die Dreier reinfallen, aber die Magic sind einfach auch kein gutes Shooting-Team. Also wenn sie das wenigstens hätten, dann könnte man sich da ja noch irgendwie was randichten, aber so sehe ich es eigentlich nicht. Und ich glaube vor allem auch, dass die Bucks, also ich meine, Giannis hat es ja auch schon gesagt, dass er ein bisschen genervt davon ist, wie sie bisher aufgetreten sind, weil sie halt einfach noch nicht so auf dem Niveau gespielt haben, wie sie das von sich selbst erwarten. Und ich glaube schon, dass sie jetzt, wenn halt alles irgendwie noch so mal so ein bisschen seriöser angegangen wird, dass sie versuchen werden, sich halt richtig in Shape quasi zu spielen. Und dann sehe ich einfach keine Chance für Orlando.
Ich meine, im Endeffekt mussten die Bucks doch bis jetzt auch einfach ziemlich viel justieren und auch nachjustieren mit allen Nachzügen, haben wir auch schon gesagt, dass halt,
vor allem mit Bledsoe.
Genau, dass da einfach irgendwo so noch der Rhythmus einfach noch nicht so da war, musste Giannis pausieren, also die Sperre jetzt, Giannis durfte pausieren, dann wollten sie auch wieder ein bisschen, glaube ich, ihre Kräfte konservieren und im Endeffekt, also ich meine, wenn du die ganzen Stats anschaust, sieht es bei den Bucks nicht so richtig geil aus, also beispielsweise fand ich ganz geil, dass die Magic tatsächlich in der Bubble ein besseres Offensive Rating haben als die Bucks.
Ja,
das ist interessant und die Bucks treffen irgendwie auch nur 34% von draußen und da sind jetzt genau die Wizards, Rockets, Grizzlies und Lakers schlechter, aber ich glaube halt immer noch dran, dass das halt irgendwo der Gesamtsituation geschuldet ist. Natürlich vertraut man jetzt irgendwie ein bisschen drauf, dass es sich jetzt dadurch durch die neue Situation Playoffs ändert. Und wie du sagst, halt Giannis sagt, es geht ihm so ein bisschen auf den Zeiger, dass es halt so läuft, wie es läuft. Und wenn aber jemand, und ich glaube, wenn jemand wie Giannis das sagt, dann wird jemand wie Giannis diesen Worten auch Taten folgen lassen, so abgedroschen dieser Satz klingt. Aber und da fehlt eben nun Orlando derjenige, der ihn da stoppen kann. Und deswegen sehe ich es irgendwie auch nicht. Und ich sehe auch bei Orlando jetzt nicht wirklich die große Gefahr für die Bucks. Also es könnte schon so eine Serie sein, eben unter, in Anführungszeichen, Wettbewerbsbedingungen, weil wir hatten ja eigentlich schon Wettbewerbsbedingungen, aber in denen die Bucks halt so ein bisschen sich in den Rhythmus spielen. Und ich sehe jetzt die Magic auch nicht so als Stolperstein, deswegen hätte ich gesagt, Bucks sind 5 trotzdem. Also 1 vielleicht irgendwie, wie du sagst, wenn die Dreier fallen und wenn die Bucks noch nicht so 100% alles auf die Kette kriegen.
Ich habe Bucks in 4.
Okay.
Und mir ist gerade noch eingefallen, eine Neuerung für nächstes Jahr hoffentlich, Cross-Conference-Play-In. 8. aus dem Osten spielt gegen 9. aus dem Westen, 8. aus dem Westen spielt gegen 9. aus dem Osten. Dann haben wir nämlich die Grizzlybären, die einfach interessanter sind, auch noch mit drin.
Ja, das stimmt. Das wäre jetzt ganz geil gewesen. Das wäre eine gute erste Runde.
Wäre interessanter gewesen. Also sie hätten auch wahrscheinlich in 4 oder 5 verloren, ja. Aber also man hätte sich, glaube ich, ein bisschen mehr die Serie vorher schönreden können. Oder also sie hätte auch einfach wirklich besser sein können als das jetzt, weil die Magic sind, glaube ich, in dem Duell einfach komplett überfordert.
Das glaube ich auch. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Und diesmal sind wir tatsächlich unter den 5 Minuten geblieben.
Booyah!
Ganz starke Leistung, ganz stark. Und ich würde sagen, weil die andere Serie für mich eigentlich so die spannendste ist der ersten Runde, gehen wir jetzt zu einer, die ich auch relativ spannend finde eigentlich, aber bleiben im Osten, Pacers Heat.
Okay, genau so hätte ich es auch gemacht. Großartig.
Stark, oder? Wir sind uns mal wieder einig. Das ist einfach eine brutale Harmonie hier immer. Aber das macht es auch aus, finde ich, diese kleine Sendung. Dieses harmonische Miteinander.
Okay.
In diesen wilden
hast
Zeiten.
Hast du heute Morgen schon eine Happy-Pille genommen?
Mal jeden Morgen. Das ist mein Ritual. Man liest ja auch immer, erfolgreiche Menschen haben ein Morgenritual und ich nehme die rosa Brille-Pille.
Sehr gut.
Finde ich gut. Gut, dann Pacers Heat. Ich glaube, das ist die Serie, auf die Jimmy Butler gewartet hat. Endlich gegen TJ Warren. und zwar regelmäßig, man sieht sich alle zwei Tage. Ich meine, tatsächlich waren die Heat ja diejenigen, die TJ Warren in der Bubble am besten gestoppt haben. Wahrscheinlich dreht sich jetzt aber die Geschichte, ne? Wahrscheinlich dreht Warren jetzt richtig auf und knüpft wieder an seine, legt, keine Ahnung, 45 im Schnitt auf oder so.
Ich habe Zweifel.
Ich auch.
Ich glaube, dass, also auch wenn ich die Serie auch als relativ interessant betrachte, glaube ich, dass Miami insgesamt eigentlich schon relativ deutliche Vorteile hat, weil Indiana fehlt eigentlich einfach mindestens eine konstante weitere Waffe. Und ich sehe nicht, wie Turner das ist. Oladipo ist immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, halt einfach nach seiner Verletzung. Defensiv bewegt er sich, finde ich, gut. Offensiv ist es irgendwie, es hat so Spiele, wo was durchblitzt und halt auch welche, wo man ihm einfach ansieht, dass er lange raus war, was ja auch logisch ist. Und ja, irgendwie fehlt es halt dann, abgesehen von Warren, an Firepower. Und ich meine, sie haben über alle Spiele während den Seeding Games ein fürchterliches Offensivrating gehabt, wenn er halt auf die Bank gegangen ist. Sie waren überhaupt nicht mehr in der Lage, Punkte zu produzieren. Vielleicht wird das minimal besser, aber er hat einfach in diesem Duell nicht wirklich einen großen Vorteil. Also Miami heißt ja vor allem auch, sie müssen ja nicht nur das Butler machen lassen die ganze Zeit, sondern sie können ja auch Iggy draufstellen, sie können Crowder draufstellen, sie können, wenn es sein muss, sogar auch mal Bam draufstellen. Der hat auch die Schnelligkeit und vor allem ist halt auch mal so eine physische Komponente, die, also Warren hat auf seiner Position ja häufig auch so ein bisschen Kraftvorteile gegenüber seinen Verteidigern. Und also Miami hat halt genug Leute, gegen die er halt einfach keine Kraftvorteile hat. Und ich sehe es dann nicht so ganz, wo jetzt die Punkte herkommen von den Pacers. Deswegen ist es so ein bisschen kompliziert. Gleichzeitig, ich meine, das habe ich jetzt auch schon irgendwie öfter gesagt, dass ich Miami für nicht ganz so gut hielt, wie jetzt ihre Bilanz das teilweise gesagt hat und so von dieses so, wir müssen über sie auch als Contender sprechen, das sehe ich halt irgendwie nicht. Aber ich glaube, das ist halt einfach ein Duell, in dem sie schon relativ, relativ große Vorteile haben. Also weil ich bei den Pacers, das ist schon ein Team, was sich defensiv reinhängt und gerade so dieser Robinson-Faktor, ich glaube, den gute Teams in den Playoffs können, glaube ich, seinen Impact schon limitieren. Und ich glaube, dass die Pacers das zumindest versuchen können. Also ob dann den Dienst quasi Oladipo übernimmt oder weiß ich gar nicht. Also könnte ich mir vorstellen. Aber so, also, dass man halt versucht, ihn so ein bisschen von der Dreierlinie wegzujagen, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen besser funktioniert. Aber in dem Fall, es kommt dann ja auch noch ein Dragic, es kommt halt ein Butler, der vielleicht irgendwann mal wieder einen Wurf trifft. Also, wenn ich das richtig gelesen habe, war sein letzter Dreier, den er getroffen hat, im Februar.
Echt?
Was schon relativ
okay, krass, ja.
Also Miami ist da jetzt auch nicht ohne Probleme, aber sagen wir mal so, ich glaube, die Pacers haben nicht genug Möglichkeiten, um diese Probleme wirklich zu entblößen. Also ich glaube, dafür fehlt ihnen einfach was. Oder was meinst du?
Es ist halt die Defense der Heat ist, glaube ich, einfach, wie du sagst, einfach zu gut für die Offense der Pacers. Einfach weil, also auch diese Länge und Agilität, glaube ich, ist schwierig. Weil ich sehe die Heat so ein bisschen als zweischneidiges Team. Also klar, sie haben ihre ganzen Shooter, also mit Tyler Hero und jetzt mit Duncan Robinson. Und das ist halt alles schon ganz gut aufgebaut. Aber die Offense ist halt doch etwas, ja, träge irgendwie. Und ich finde halt so Jimmy Butler oder Teams mit Jimmy Butler haben halt öfter mal eine träge Offense, einfach weil er halt aufgrund der Art und Weise, wie er halt spielt. Also nicht, dass er jetzt irgendwie ein extremer Ballhawk ist, aber er ist halt schon jemand, der halt aus eigener Kraft versucht, Richtung Ring zu kommen und da halt irgendwo einen Foul zu ziehen oder so. Und dadurch, ja, glaube ich, kann es andere Serien geben, in denen schwierig wird. Und ich glaube auch, dass die Pacers da durchaus Möglichkeiten haben, die Heat so ein bisschen einzuschränken. Und auch, klar, du hast da Dragic noch, aber sonst hast du relativ wenige Kreateure sozusagen, die halt wirklich sich den eigenen Wurf kreieren können, finde ich. Also vielleicht Hero noch mit Abstrichen, Kendrick Nunn immer mal wieder, aber es ist halt,
ja, sie müssen sich die Punkte immer so ein bisschen anders verdienen. Also genau. So durch Off-Ball-Action, durch Blöcke rennen, durch vor allem Handoffs. Ich meine, da ist Adebayo ja auch ein ganz wichtiger Faktor und auch ein sehr guter Passer für seine Position. Aber es ist eigentlich alles so vom Typ her eher dieses Sekundäre, ne?
Ja.
Also es ist nicht,
und dadurch
nicht einer halt, kreiert.
Genau, und dadurch fehlt es halt ein bisschen an Dynamik. Und ich glaube halt, ein Team wie die Pacers kann das irgendwie ausnutzen. Aber da, also Offense hackt es halt so. Offensiv hackt es halt bei den Pacers da für mich da noch mehr. Und deshalb sehe ich die hier im Vorteil. Oder Depot ist für mich eine kleine Wildcard, wenn er sich irgendwann, keine Ahnung, kann ja sein, er spielt sich immer mehr in Form und dann hast du da noch ein bisschen mehr Dynamik in der Offense, dann kann sich vielleicht ein bisschen was drehen, aber am Ende glaube ich an die Heat in 6.
Ja, ich auch.
Also sind wir wieder zurück bei der alten Harmonie. Und Ich könnte mir vorstellen, wir werden nächstes Mal mal gespannt. Eine Serie bleibt jetzt noch.
Ja.
Die Raketen gegen die Donner.
Shoutout auch da an The Zone, weil in der Nacht auf Mittwoch 0.30 Uhr Spiel 1, meine Wenigkeit, am Mikrofon.
Am Mikrofon. Unbedingt einschalten, Freunde. Unbedingt einschalten. Ja. Ole Freaks.
Das wird cool. Also tatsächlich ist das für mich auch die Serie, auf die ich mich mit am meisten freue.
Ja.
Von allen Erstrunden-Matchups. Also ich finde Boston-Philly auch sehr, sehr cool und Dallas Clippers auf seine Art und Weise auch. Und also grundsätzlich, abgesehen von Orlando Milwaukee, sind die eigentlich alle, alle zumindest interessant. Aber das ist so eins, ich glaube, das ist so mit am nächsten beieinander, was die Teams angeht. Auch dadurch, dass jetzt halt nochmal eine Neuerung mit drin ist, weil man halt einfach nicht weiß, wie es mit Russell Westbrook ist, ob und wann er zurückkehrt, weil für jemanden, der so athletisch ist, ist natürlich irgendwie eine Oberschenkelverletzung auch etwas, was man jetzt nicht einfach so komplett wegsteckt, glaube ich, und wo man einfach sofort wieder weitermachen kann. Also er hat ja über die Jahre immer also eine hohe Schmerztoleranz und vor allem auch eine sehr schnelle Rückkehrzeit immer wieder gezeigt, aber also was das dann in dem Fall bedeutet, ist halt einfach schwer zu sagen und von daher kalkuliere ich jetzt erstmal so, dass sie zumindest irgendwie 3-4 Spiele wahrscheinlich ohne ihn sind und dann ja, verschiebt sich halt die Dynamik in der Serie. Also ich meine, es ist halt auch irgendwie ein sehr interessanter Kontrast an Stilen, weil halt also ich meine, die Thunder spielen auf ihre Art und Weise auch gerne klein, aber halt mit drei Guards und haben da dann trotzdem noch einen relativ großen Gallinari und einen sehr großen Adams irgendwie mit drauf. Also es war eins der besten Lineups. In dieser Serie ist dann halt die Frage, wie dominant kann Adams sein? Also ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt sagen als Scorer, aber so vor allem als Rebounder, weil die Rockets da halt einfach schlecht sind. Wie viele Vorteile kann er da verschaffen? Oder wird er unspielbar, weil ihm gewisse Sachen halt einfach nicht liegen? Das finde ich halt zum Beispiel total spannend.
Absolut.
Wer bei Houston die ganzen Guards verteidigt.
Ja. So, ja. Auch jetzt genau, in Verbindung mit diesem Drei-Guard-Line-Up. Also ist es vielleicht sogar eine Möglichkeit, dieses Zwischenstück zwischen, okay, wir spielen halt normal oder wir spielen groß und wir spielen ganz klein, dass du einfach so, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, um den Rockets tatsächlich so viel Raum zu nehmen, dass halt Adams immer noch bleiben kann, immer noch spielbar ist. Also das ist eigentlich ein ganz interessanter Faktor irgendwie, finde ich.
Es ist ja auch ein unterschiedliches Klein, ne? Also du hast eben. Ja bei OKC dann, also zumindest mit Schröder und Paul, zwei Spieler, die wirklich richtig klein sind. Und bei den Rockets sind ja, also jetzt, ich meine, Austin Rivers kann man vielleicht ein bisschen ausklammern, aber ansonsten, die kleinen Spieler sind ja überwiegend trotzdem eigentlich
über zwei
Meter. Schon ihre zwei Meter groß und gebaut wie Panzer überwiegend. Also das ist ja eigentlich so eine andere Dynamik und so gerade diese Switchability, das ist halt irgendwie auch eine große Frage, wenn du halt, also ich sehe halt trotzdem nicht unbedingt jemand, der jetzt halt vor allem diesen krassen Speed von Schröder mitgehen kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er, wenn er jetzt, er war ja auch lange raus, wenn er quasi sofort wieder in Game Shape ist, dass er halt relativ wichtig in der Serie sein kann, weil er halt einfach, glaube ich, so auf dem Weg zum Korb nicht so richtig zu stoppen ist. Für Paul wiederum wird es, glaube ich, eine schwierigere Serie, weil er eigentlich gerade über die letzten Jahre schon, also wo er halt nicht mehr selber so ein krasser Speed-Freak ist, schon eigentlich ein bisschen davon abhängig ist, dass er ein Pick-and-Roll findet, dann jemanden hat, der zu langsam für ihn ist, also häufig ein Big-Man, der dann vielleicht ein bisschen zu sehr absinkt aus Angst, über den er dann aus der Mitteldistanz halt einen Wurf reindrückt, wo er einfach besser ist als jeder andere. Mhm. Die Rockets-Verteidiger bieten ihm ja nicht diesen Vorteil. Und deswegen glaube ich, dass halt Paul, also gerade in Sachen Scoring, eine schwere Serie haben wird, oder was meinst du?
Ja, da bin ich gespannt. Ich bin halt, das ist jetzt ein bisschen platt und abgedroschen, aber ich meine, wahrscheinlich wird es auf diesem Feld oder jetzt in dieser Runde keinen motivierteren Spieler als Chris Paul geben. Einfach aufgrund des Trades. Und inwieweit er das halt wettmachen kann, gepaart natürlich mit seinem unendlich großen Wissensschatz in Sachen Basketball. Also wie er sich da halt anpassen wird. Also da, ob er dann, weiß ich nicht, sich andere Matchups rauspicken kann oder ob er noch mehr seine Geschwindigkeit irgendwie variiert oder wie er, weiß ich nicht, mehr mit den Kleinen irgendwie solche Geschichten dann läuft vielleicht. Ob es da irgendwelche Sachen gibt oder halt, keine Ahnung.
Also ja, meinst du, er sucht sich Harden raus? Ich meine, das fände ich halt spannend zu sehen. Ja.
Ich bin sowieso gespannt, inwieweit er halt Harden sowieso angehen wird, regelmäßig.
Ja, wie oft er dem Schiedsrichter sagen wird, hier, das, was der James da gemacht hat, ist aber nicht erlaubt. Ja. Ich weiß das. Ich war jahrelang an der Seite und hab das live mitbekommen.
Ich habe ihm geholfen, das zu perfektionieren.
Er hat wahrscheinlich vorher schon so eine kleine Präsentation fertig gemacht.
Genau,
und,
genau.
Und dann die Refs geschickt, so das sind die Tricks von James, die, auf die müsst ihr achten.
Die wird von bitte darauf achten at cp3.com an die Refs geschickt.
Weißt du, was irgendwie eine ziemlich bittere Ironie ist? Die Rockets haben ja Paul unter anderem deshalb abgegeben, weil sie dachten, Westbrook ist wahrscheinlich häufiger gesund und in den Playoffs hat er vielleicht noch ein bisschen mehr im Tank. Und jetzt hat Paul halt in dieser Saison, glaube ich, kein oder ein Spiel oder so verpasst.
Ja.
Steht ja voll im Saft. Westbrook ist dann raus. Also, ja.
Es ist
eigentlich bitter. Möchte ich aber halt das Duell zwischen den beiden auch sehen.
Auf also jeden
ich hoffe,
Fall.
Dass es nicht allzu lange dauert, dass Westbrook zurückkommt.
Nee, hoffe ich auch. Und ich, was halt ein bisschen fehlt, vor allem weil ohne, toll. Vor allem weil ohne Westbrook.
Wir können's ja, das ist ja die letzte Serie.
Jetzt also, können wir aber weiter. Weil das Vertikale im Spiel den Rockets natürlich dann schon auch ein bisschen fehlt ohne Westbrook.
Ja. Und halt auch die Creation. Ja. Also ich meine, Eric Gordon wird jetzt halt viel, viel wichtiger, ja. Aber Eric Gordon ist in dieser Saison grundsätzlich schwierig wichtig.
Ja. Austin Rivers vielleicht noch ein bisschen.
Ja.
Was Attackieren angeht. Ich habe jetzt irgendwas gelesen, dass sie irgendwie auch viel Jeff Green, James Harden, Pick and Roll, Pick and Pop gelaufen sind. Und ja. Jeff Green da wohl eine ganz gute Rolle abgenommen hat. Wie gesagt, habe ich gelesen. Das ist natürlich auch interessant. Aber ich meine, irgendwo, wir reden jetzt eigentlich so ein bisschen in die Richtung, dass OKC irgendwie ein Vorteil sein könnte.
Ich glaube es halt nicht.
Trotzdem, ja, genau. Aber
ich glaube, dass sie halt schon in der Lage sein werden, das richtig eng zu gestalten. Ja. Und ich glaube auch, dass sie eine Siegchance haben.
Ja, glaube ich auch.
Ich tendiere letztendlich aufgrund des bester Spielerfaktors zu den Rockets ja. Trotzdem.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, was Lou Dort im Duell mit Harden lernt und also, was er zeigen kann, weil letztendlich ist das ihre Hoffnung, dass er halt einigermaßen ein kleines bisschen klarkommt mit Harden, ja. Damit man da nicht permanent Double Teams schicken muss. Ich meine, ansonsten Roberson kannst du dann mal reinwerfen, aber also, sie haben ja sonst eigentlich keine Verteidiger für Harden, deswegen also Lou Dort wird sehr spannend. Insgesamt glaube ich aber halt, dass Harden schon den Unterschied machen wird, weil er einfach der beste Spieler der Serie ist. Und also er wird ja auch so motiviert sein wie Paul.
Ja.
Er wird ja auch dem Christopher zeigen wollen, was eine Hake ist.
Ja.
Ich meine, das war ja nun mal nicht so harmonisch, wie sie auseinandergegangen sind. Gallinari auf der 5 ist auch noch was, worauf ich achten werde, weil das finde ich auch relativ spannend, inwieweit man das vielleicht zu sehen bekommt. Da sind die Thunder dann halt noch besser in der Lage, das Feld halt krass auseinanderzuziehen.
Ja. Und sie bekommen dann...
Gallinari ist grundsätzlich auch wirklich in der Serie, glaube ich, einer der Schlüsselspieler. Also es gibt sehr viele interessante Personalien, weil man halt einfach grundsätzlich viel so Cross-Matchups haben wird, dadurch, dass...
Inwieweit siehst du Gallinaris Rolle, oder wie siehst du Gallinaris Rolle? Also siehst du ihn jetzt so aufgrund der fehlenden Dynamik so ein bisschen kompliziert vielleicht teilweise für die Thunder, oder stellt er eher die Rockets vor Matchup-Probleme?
Ich glaube, es ist eine Abwägung zwischen beiden und er muss halt einfach offensiv eine sehr gute Serie spielen, weil also es wird schon so sein, dass Harden und vielleicht auch Westbrook ihn immer mal versuchen werden zu attackieren. Er ist da ja nicht grundsätzlich unfähig, aber er ist für das Duell natürlich zu langsam, das muss man schon sagen, aber vorne hat er halt auch dann trotzdem Würfe im Arsenal und Bewegungen im Arsenal, wo jetzt die Rockets auch nicht unbedingt, also wo jetzt nicht unbedingt jeder Verteidiger von denen gut mit klarkommt. Also wenn Covington gegen ihn steht, ist was anderes, als wenn es jetzt ein Rivers oder ein Harden ist beispielsweise.
Ja.
Aber also ja, ich kann mir schon vorstellen, also vor allem, wenn sie halt auf dieses, also wenn sie drei Guards plus Dort plus Gallo auf dem Feld haben, das ist halt dann wirklich, das ist ja dann ihre Version von Microball sozusagen.
Und stimmt,
ja. Ich bin mal gespannt, ob das funktionieren kann oder nicht.
Wenn, dann vielleicht tatsächlich irgendwo gegen die Rockets. Wobei natürlich dann du da immer an dem Punkt bist, ob du jetzt wirklich das Original kopieren wirst oder ob, ja, wie gesagt, ich bin halt so diese, ja, oder Adams halt, also quasi Gallo dann raus, Dort rein und Adams dann dazu. Also ob das halt irgendwie, ob es eine Welt gibt, in der ein Spieler wie Steven Adams in einer Serie und im Spiel gegen die Rockets, die so klein spielen und James Harden haben, eine wichtige Rolle einnehmen kann und vielleicht sogar Spiele und Serien mitkippen kann. Ich weiß es nicht. Das finde ich schon ganz spannend. Und wie gesagt, diese Drei-Guard-Lineup mit dieser Dynamik ist vielleicht eine Option.
Und ich meine, was halt sowas ist, was die Rockets einigermaßen im Kollektiv so ein bisschen hinbekommen, auch wenn das jetzt nicht ideal ist, dass sie halt ohne einen Big Man trotzdem das häufig schaffen, das am Korb, also zumindest dann am Ende von Spielen, wenn es darum geht, also so ein kleines bisschen Rim Protection trotzdem
ja.
da ist.
Ja.
wenn jetzt die Thunder auf 3 Guards plus Dort und Gallo gehen beispielsweise, dann weiß ich nicht, wo das herkommen soll. Also da ist ja dann nicht wirklich jemand. Und bei den Rockets ist ja mittlerweile natürlich, sie nehmen ganz viele Dreier, aber die sind ja in erster Linie dafür geeignet, dass das Feld halt so breit ist, damit Leute zum Korb kommen können. Also das ist ja letztendlich das, wovon sie leben. Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, ich glaube, sie haben die drittschlechteste Dreierquote von allen Teams. Mhm. Das ist natürlich trotzdem so, dass sie ganz viele davon nehmen.
Sie nehmen, glaube ich, die meisten, aber...
Ja, ja, klar. Ja. Also das sowieso immer. Aber es geht halt dabei eigentlich mehr darum, dass dadurch halt das Feld geöffnet wird. Damit halt vor allem Harden, aber auch ein Gordon und wenn er dann wieder dabei ist, Westbrook und Rivers zum Korb kommen können. Und das wird halt für OKC glaube ich, die größte Herausforderung, dass man einerseits irgendwie so in Sachen Tempo mithalten kann und trotzdem noch irgendwie einen Weg findet, den Korb so ein bisschen zu beschützen. Und da ist halt, man kommt dann wieder so ein bisschen an das Problem, dass sie auf dem Flügel eigentlich nicht die richtige Länge haben, defensiv.
Aber dafür haben sie ein bisschen, mit Shai Gilgeous-Alexander, sie haben eine gewisse Dynamik, meine ich. Und auch mit Schröder dann.
Dynamik ist nicht also das Problem.
Da, dass du das zumindest halt nicht auf Länge contesten kannst, sondern halt auf, ich klebe immer schnell an dir dran.
Ja, wobei, also ich meine, bei Shai vielleicht, also bei Schröder, der ist ja, finde ich, am Ball in dieser Saison echt gut gewesen, defensiv. Abseits des Balles ist das jetzt für mich keiner, der dann irgendwie nochmal aushelfen kommt. Mhm. Und der irgendwie dann genau weiß, wann er es wie zu timen hat, dass er jetzt vielleicht auch noch einen Wurf von der Weakside erschwert oder so. Also ich glaube, am Ball hat er wirklich wieder Fortschritte gemacht, nachdem er jahrelang sich für Defense überhaupt nicht interessiert hat. Ja. Aber ich glaube, so jetzt als den Off-Ball, den Aushelfer sehe ich ihn dann.
Okay. Es wird eine gute Serie. Was ist dein Tipp?
Mein Tipp ist Rockets in, sagen wir einfach mal in 7. Der Heimvorteil macht
es. Ja, genau. Da haben sie jetzt das.
Wegen den Sounds, die eingespielt haben.
Den haben sie sich verdient und den mussten sie jetzt auch nutzen. Ja, ist jetzt nicht wahnsinnig spannend, aber ich bin auch bei Rockets in 7. Also.
Naja, das würde ja zumindest dafür sprechen, dass die Serie dann spannend,
das stimmt.
Spannender als die Picks.
Das ist auch eigentlich wichtiger. Ich glaube nicht, dass die Leute fiebern so, boah, krass, hat jetzt der Freaks mehr recht oder der Marbeiter. Da geht's dann.
Das wäre jetzt nach dem Podcast auch ein bisschen, da gibt es irgendwie dann so 2 Serien, wenn man das festmachen kann.
Es würde ein bisschen Spannung rausnehmen aus dieser ersten Runde. Aber Aber dann haben wir es doch eigentlich. Wir sind durch.
Sie.
Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch die Vorfreude auf die Playoffs, ich meine, sie ist wahrscheinlich sowieso grenzenlos, aber noch ein kleines bisschen konnten wir sie noch kitzeln. Und hört natürlich zu, wenn Ole kommentiert, heute Abend, sag nochmal wann und was?
Heute Abend 22 Uhr, Raptoren gegen Netze, aka Swamp Dragons.
So sieht's aus, beide Zone und morgen Nacht, dann 0.30 Uhr war es, ne?
0.30 Uhr, Donner gegen Raketen.
Besser geht's eigentlich nicht. Schaltet also ein, hört auch wieder rein, behaltet natürlich auch unseren Patreon-Feed im Blick. Vielleicht kommt da diese Woche nochmal was. Ich könnte mir vorstellen, dass sich zumindest in den Playoffs was tut, worüber es sich lohnt zu sprechen. Abonniert uns natürlich auch noch, solltet ihr es noch nicht getan haben. Ihr kennt ja Apple Podcasts, da gibt's uns, da könnt ihr uns abonnieren und uns eine Rezension hinterlassen, was natürlich noch besser wäre, vor allem wenn sie natürlich positiv ausfällt. Dann könnt ihr uns natürlich auch auf Spotify abonnieren und auf dieser. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram und erzählt es natürlich gerne weiter. Wir freuen uns immer sehr, sehr über neue Hörer und natürlich auch Hörerinnen. Von daher würde ich jetzt sagen, bereiten wir uns alle langsam schön vor auf die Playoffs. Freuen uns, dass heute Abend ein Spiel um 19.30 Uhr deutscher Zeit läuft und genießen jetzt einfach die nächsten Wochen Basketball. Und natürlich genießt ihr euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.